Und man sagt so ganz grob über den Daumen gepeilt, dass du in diesen 3 Jahren eigentlich Lebenserfahrung für 10 sammelst.
Das glaube ich.
Das glaube ich ehrlich gesagt auch.
Ja.
Weil manche Jahre, eben wie gesagt, ich bin jetzt schon bei 2 Jahren, 9 Monate.
Ja.
Es fühlt sich viel länger an, allein schon an der Masse von Menschen, die ich kennenlerne.
Ja. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Jobnavigation – Menschen und ihre Berufe. Ich bin Anni Nürnberg und auch in dieser Folge stelle ich dir wieder einen neuen Beruf vor, damit du besser beurteilen kannst, ob dieser Job etwas für dich wäre. Dazu interviewe ich einen wunderbaren Menschen, der in diesem Beruf arbeitet und dich vielleicht auch darüber hinaus noch mit seinem Lebensweg oder seinem Charakter inspirieren kann. In dieser Folge geht es gar nicht so sehr um den Beruf meines Gesprächspartners, sondern um die damit verbundene Wanderschaft, die Walz. Richard hat sich dazu verpflichtet, seinem Heimatort 3 Jahre lang nicht näher als 50 Kilometer zu kommen. Auf dieser Reise geht es darum, sich in sich selbst und in seinem Handwerk weiterzuentwickeln und mit Menschen in Kontakt zu kommen. Dazu gehört zum Beispiel auch, dass er kein Geld für Transport oder für Unterkunft ausgibt und so immer wieder auf die Hilfe und Gastfreundschaft anderer Menschen angewiesen ist. Außerdem reist er in einer Zeit, in der fast niemand mehr ohne Handy aus dem Haus geht, komplett ohne Handy, Tablet oder Laptop. Wie sehr er durch diese Reise, ihre Herausforderungen und die Gemeinschaft mit den Wandergesellen persönlich gewachsen ist, erzählt er uns in diesem Interview. Mich hat dieses Gespräch sehr berührt. Viel Spaß beim Zuhören.
Ja, lieber Richard, wir sitzen jetzt hier. Nach über einem Jahr, nachdem ich dich das erste Mal gefragt habe, ob du in meinem Podcast auftreten möchtest.
Mhm.
Wir hatten tatsächlich schon mal einen Probelauf im Sommer letzten Jahres. Das hat aber dann technisch nicht gut funktioniert. Und jetzt sitzt du vor mir hier live und in Farbe. Schön, dass du da bist.
Ja, danke. Ich freue mich auch.
Man sieht schon am Äußeren, dass du etwas Besonderes machst. Also anders als jetzt wir Normalos, sage ich mal. Du hast nämlich eine ganz besondere Kleidung an und du bist auch zum Beispiel ohne Handy unterwegs und auf Wanderschaft. Man nennt das auch die Walz. Magst du mal erklären, was das bedeutet?
Ja, gerne. Wo fange ich an? Wo höre ich auf? Direkt. Viele Leute kennen das vielleicht mal aus dem Straßenbild irgendwie oder man hat mal ein Foto gesehen oder vielleicht hat es die Oma mal irgendwie erzählt oder der Opa. Es gibt allerlei verschiedene Handwerksberufe. Und wenn man einen Handwerksberuf mit Reisetradition erlernt hat, das ist im Regelfall einer der älteren Handwerksberufe, dann kann man damit eben auf eine Bildungsreise gehen mit historischem Hintergrund. Und einige Menschen denken, das ist nur in den Holzberufen möglich, so wie ich einen ausführe. Ich bin Tischler. Im Süden nennt man das Schreiner. Oder halt als Zimmerer oder Zimmerin, aber das ist ganz breit gefächert und ich trage in dem Fall eine schwarze Kluft, so nennen wir das, also bestehend aus einer Hose, einem weißen Hemd, also im Regelfall ist das eine Schlaghose, aber es gibt auch andere Möglichkeiten. Und, dann gibt es ein weißes Hemd und eine schwarze Weste und ein schwarzes Jackett und einen schwarzen Hut und schwarze Schuhe. Und wenn ich aber einen anderen Beruf hätte, wenn ich jetzt zum Beispiel Metallbauer wäre, dann würde das Ganze blau aussehen,
ja, außer
der Hut und die Schuhe. Und wenn ich mit Leder oder Stoff arbeiten würde, dann wäre die Kleidung rot. Wenn ich mit Mineralien arbeiten würde, dann wäre sie grau, beige oder weiß. Und wenn ich in Landwirtschaft tätig wäre, dann wäre es grün. Es gibt noch eine weitere Möglichkeit, dass ich in Lebensmittelgewerken arbeite und dann wäre das Ganze so ein ganz feines kariertes Muster.
Mhm.
Das nennt sich Pepita. Das kennt man, wenn man jetzt einen Chefkoch oder eine Chefköchin vor Augen hat.
Mhm.
Dann kennt man dieses Muster, ja.
Ja.
Genau, und es ist eine Bildungsreise, wie gesagt, mit traditionellem Hintergrund. Hat seine Wurzeln, hat ihre Wurzeln irgendwo vor 800 Jahren, so grob Pi mal Daumen. Wie das so ist bei Traditionen, genau, kann man es nicht festlegen. Ja.
Ich muss zugeben, bei Bildungsreise habe ich immer so die Bildungsreisen meiner Oma im Kopf, die mit so einer Reisegruppe irgendwo hingefahren ist. Das ist ja was ganz anderes bei euch. Also ihr seid ja meistens alleine und zu Fuß oder per Anhalter unterwegs.
Du meinst jetzt aber nicht die Kaffeefahrt, Bildungsreise?
So ähnlich.
Okay, also wir sagen aus Spaß immer, die Wanderschaft ist die längste Klassenfahrt der Welt.
Ja.
Nur ohne Lehrer.
Das macht Spaß.
Und das könnte vielleicht auch für manche Personen interessant sein.
Ja.
Klar, man passt aufeinander auf, aber man macht auch allerlei Faxen und Quatsch und Dinge, die man vielleicht nicht in dem Podcast erzählt. Das ist ein großer Freiheitsgedanke dahinter. Und es geht eben in erster Linie darum, sich in seinem eigenen Handwerk weiterzubilden, aber auch in anderen Handwerken mal in andere Handwerke reinzuschnuppern.
Mhm.
Ja, und da man eben nicht nach Hause geht und sich auch seinem Heimatort in dieser Reisezeit nicht weiter nähert als 50 Kilometer Luftlinie,
mhm,
ist man sozusagen immer in einem Bereich, dem wir, die wir auf Wanderschaft sind, die Fremde nennen. Und ich bin, das ist ein Fachbegriff sozusagen, fremdgeschrieben. Also ich gehe, wie gesagt, eben nicht nach Hause und auch nicht weiter ran. Und allein dadurch lerne ich ja schon unglaublich viel Neues kennen, weil ich mich nicht in dem Bereich aufhalte, in dem ich mal aufgewachsen bin.
Ja.
Da man eben nicht in dieser Region ist, die man unglaublich gut kennt oder vielleicht sogar im Ausland ist, wo man die Sprache gar nicht kann, mhm, und entsteht einfach schon dadurch eine persönliche Weiterentwicklung.
Ja.
Und dann kannst du halt auch noch natürlich die einen testen halt sämtliche Biersorten in jeder Stadt durch und die anderen gehen halt in Kunstmuseen oder interessieren sich für Technik und gehen in technische Museen oder in Handwerksmuseen oder es gibt eine Mischung aus alledem. Ne? Das sind ja jetzt auch nur Spektren, die ich hier anschneide. Und das ist im Endeffekt dann die Bildungsreise. Ich ziehe los, um an anderer Stelle zu arbeiten und das andere passiert währenddessen. Beziehungsweise wir haben noch so ein kleines geflügeltes Wort, was wir immer wieder gern, wie wir es zusammenfassen. Wir arbeiten, um zu reisen.
Hm.
Wir reisen, um zu arbeiten.
Hm.
Und in diesem Wechsel findet das Ganze statt und findet die Weiterentwicklung auf allen möglichen Ebenen statt.
Mhm.
Und dann hat man sich diesen Rahmen gesetzt von 3 Jahren und einem Tag.
Mhm.
Damit du auch mal vielleicht eine Zeit hast, die nicht so einfach ist und lernst, dich dadurch zu arbeiten und an dir selber und am Leben abzuarbeiten und ruhiger zu werden, wenn es denn klappt.
Ja.
Ja.
Und meistens alleine, oder?
Das kann man wirklich machen wie ein Dachdecker, also wie man will.
Okay.
Jetzt gerade bin ich ja auch nicht ganz alleine hier bei dir zugereist, sondern mache mit einem anderen Gesellen. Manchmal reist man zu zweit, manchmal reist man zu dritt, manchmal reist man zu viert. Ich war sehr viel bisher allein unterwegs,
mhm,
und muss aber sagen, dass die Zeiten zu zweit meistens die schöneren waren.
Mhm.
Aber das ist vor allem für die Reisen auch schön, also weil eine geteilte Reise ist einfach, ja, irgendwie, es macht mehr Spaß. So, es ist auch nicht so anstrengend,
ja,
weil man sich abwechseln kann mit Schlafplatzsuche, Essen organisieren, mit Gesprächen mit Menschen, sich einfach orientieren in der Stadt, in der man gerade ankommt. Wir haben ja alle nur ein gewisses Maß an Ressourcen jeden Tag. Man gewöhnt sich an vieles, ne?
Mhm.
Aber ja, auch einen Haushalt zu führen ist zu zweit einfacher als alleine.
Definitiv.
Ne?
Ja.
Und das wäre die einfachste Gleichung, glaube ich, gerade so.
Ja.
Genau, und es gibt halt einige Regeln. Vielleicht kann man die auch noch mal kurz mit hier anschneiden.
An ja, definitiv. Punkt. Also ich denke, das ist auch etwas, was eure Bildungsreise ja von vielen anderen Reisen unterscheidet.
Ja, man braucht einen Gesellenbrief in einem Handwerksberuf.
Mhm.
Im besten Falle, nach dem Verständnis der Vereinigung, in der ich reise, ist es ein traditioneller Handwerksberuf. Es gibt auch andere Auslegungen mittlerweile. Das will ich einfach der Transparenz halber sagen. Aber für mich wäre es ein alter, traditioneller Handwerksberuf mit Reisetradition. Dann sollte man unter 30 Jahre alt sein, wenn man losgeht. Es ist wichtig, kinderlos und unverheiratet zu sein und schuldenfrei zu sein.
Mhm.
Und auch keine Vorstrafen zu haben.
Mhm.
Jetzt kann man sagen, das sind alles Leitplanken. Man kann all diese Dinge dehnen und bewegen. Und ich habe davon gehört, dass auch schon mal jemand losgegangen ist, der ein Kind hatte Der hat halt mit dieser Mutter des Kindes nicht zusammengelebt. Der hat auch sich weiter um das Kind nicht gesorgt und hat halt für die 3 oder 4 Jahre, die er unterwegs war, einfach die Alimente vorfinanziert. Mhm. Das wäre nicht das, wo ich jetzt sagen würde, hey, das ist eine coole Nummer. Aber auch das ist scheinbar möglich.
Ja. Okay, du hast gerade von einer Vereinigung gesprochen.
Mhm.
Das heißt, das Ganze ist auch irgendwie organisiert?
Ja. Also es gibt mittlerweile 9 Vereinigungen und wir nennen so eine Vereinigung in der Einzahl Schacht. In der Mehrzahl sind das dann eben Schächte. Und eine große Gruppe von Menschen, die ohne Vereinigung unterwegs sind, ohne Schacht. Das einfachste Vergleich ist, das mit einer Sportart zu vergleichen, die wir in Mitteleuropa alle kennen, das ist der Fußball. In jedem kleinen Kaff gibt es einen Fußballverein, die spielen alle das gleiche Spiel, die haben alle ein Trikot an, die einen trainieren Montag, Dienstag und Freitag und die anderen trainieren an anderen Tagen und bei den einen wird nachmittags nach dem Training ordentlich noch die Flaschen geleert und bei den anderen halt nicht. So ist das auf Wanderschaft auch. Jede Vereinigung hat so ein bisschen ihr eigenes, noch so ein bisschen ihre eigene Ausrichtung. Also wo passe ich am besser rein? Aber wir spielen alle die gleichen Regeln. Mhm. Beziehungsweise die Regeln, die sind jetzt so wenig unterschiedlich, dass es sich nicht lohnt, die jetzt hier breit auszuführen.
Mhm.
Da könntest du einen eigenen Podcast drüber machen.
Okay.
Genau. Aber grundlegend das, was ich gerade vorher erzählt habe, plus eben diesen Abstand vom Heimatort und dass man für 3 Jahre und einen Tag im Regelfall, es gibt nämlich auch welche, die machen das Mindestreisezeit nur 2 Jahre und einen Tag, aber schon Spezialregel hier.
Okay.
Dass du mindestens für 3 Jahre und einen Tag zünftig reist, das bedeutet, dass wir diese Kleidung immer in der Öffentlichkeit tragen, dass wir uns üben darin, den Ort, wo wir zu Gast sind, so zurückzulassen, dass der nächste Mensch, der auch diese Kleidung trägt, mindestens so gut aufgenommen wird wie wir.
Mhm.
Ja, das beinhaltet dann halt auch gewisse Umgangsformen.
Mhm.
Na, das ist ganz spannend und also mich hat es zum Beispiel sehr bereichert so in meinem Leben. Es gab ein paar Sachen, wo ich sagen würde, ja, das hätte ich vorher komisch gefunden, aber jetzt im Nachhinein würde ich sagen, hey, es war gut, es geht ja an ganz vielen Stellen um Respekt, um Klarheit, um Integrität, um Weitsicht, um Fürsorge miteinander. Das würde man dann, altes Wort wäre dafür Brüderlichkeit, aber man könnte das auch Fürsorge füreinander nennen.
Ja.
Oder noch älter vielleicht Kameradschaft. Ja, hat gleich so einen militärischen Charakter, aber im Endeffekt geht es darum, füreinander da zu sein, einzustehen, aufeinander zu schauen. Ja.
Ja. Und wie hast du Kontakt zu diesen anderen, sage ich jetzt mal? Du hast ja kein Handy mit dabei.
Richtig. Auf Wanderschaft. Mhm. Hab ich nicht. Wie gehe ich in Kontakt mit Menschen? Du meinst jetzt speziell mit anderen, die auf Wanderschaft sind?
Zum Beispiel, ja.
Also genau, in meiner Vereinigung, oder meine ist falsch, in der Vereinigung, in der ich organisiert bin, nennen wir uns Geschwister. Ich habe, als ich da aufgenommen wurde, verschiedene Brüder und Schwestern dazu bekommen zu meiner biologischen Schwester, die ich nun mal habe. Und manche Menschen, die hier jetzt vielleicht zuhören oder auch du, kennen so die Welt der Pfadfinderinnen und Pfadfinder. Und da gibt es vielleicht auch andere Jugendvereinigungen, da gibt es dann ab und zu so Treffen, die organisiert werden.
Ja.
Und so ist das bei uns auch. Es gibt halt von jeder Vereinigung dann und wann irgendwie organisiertes Treffen. Ich reise im freien Begegnungsschacht und wir machen 3 Treffen im Jahr.
Mhm.
Und dann muss man sich das vorstellen, wie in einer Zeit, als es noch keine Telefone gab. Dann hat Onkel Willi seinen Geburtstag gefeiert und dann hat irgendwie Tante Gisela, nennen wir sie mal, gesagt auf dieser Geburtstagsfeier, hey, in 5 Wochen habe ich auch einen runden Geburtstag und entweder nur ausgewählten Personen oder allen, die da sind, eine Einladung in die Hand gedrückt oder verbal ausgedrückt und dann wusstest du, in 5 Wochen kann ich da zum Kuchenessen hingehen und diesen Menschen zu seinem Jubeltag beehren. So.
Ja, ja.
Jetzt beehren wir uns nicht zu Jubeltagen, aber wenn ich halt auf das Mai-Treffen gehe, was irgendwo Ende April, Anfang Mai stattfindet, das ist bei uns immer so um den 1. Mai herum, um den ArbeiterInnenkampftag. Spätestens da erfahre ich, wo das Treffen im Herbst stattfindet und auf dem, das ist unser jährlicher Kongress, und auf dem Kongress erfahre ich, wo das Treffen im Winter ist, wo ich halt, da gibt es einen Flyer, und wenn ich es dort nicht erfahre, dann gehe ich vielleicht auf andere Treffen. Es gibt große Gemeinschaftsbaustellen immer in für gemeinnützige Projekte im Sommer von verschiedenen Vereinigungen oder eben den Menschen, die ohne Vereinigung reisen, organisiert.
Mhm.
Und dort gibt es dann im Endeffekt halt ein riesiges schwarzes Brett, und da kannst du alles ranpinnen von ich gehe nach Hause, kommt vorbei, wenn ihr Bock habt, zu ich bringe jemanden los, oder ich mache ein Treffen für was ganz anderes, weil ich den Leuten zeigen will, wie man krasse Knoten knüpft, und oder wir treffen uns, um gemeinsam zu singen in 10 Wochen, da und dort ist organisiert, und so funktioniert das.
Mhm.
Es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, es ist komplett analog, denn man kann sich auch mal eine E-Mail schreiben,
ja.
Nur der Faktor ist, wann wird die E-Mail gelesen? Wird sie überhaupt gelesen? Habe ich mir die E-Mail richtig aufgeschrieben im Trubel?
Mhm.
Ja, besser ist, jemanden ins Gesicht zu schauen und zu sagen, dann und dort, oder einen Flyer auszuhändigen, oder man findet das halt am schwarzen Brett.
Mhm.
Ja, dann läuft das schon.
Mhm.
Und so in etwa ist halt auch der Witz, wie man in diese Parallelwelt irgendwie erstmal überhaupt reinkommt, weil dann könnte man jetzt sagen, ja, wie findet man den Wandergesellen? Also mittlerweile gibt es auch einige Webseiten von den verschiedenen Vereinigungen, wo dann Kontakt-E-Mails stehen oder sowas, dann kann man erstmal eine E-Mail schreiben, und die reguläre Antwort ist, komm doch mal da und dorthin.
Mhm.
Ja, also du kriegst jetzt nicht kein Starter-Kit nach Hause geschickt, wo drin steht, hier geht's los, sondern du gehst auf so ein Treffen und lernst die Leute erstmal kennen.
Ach so, okay.
Und dadurch kannst du ja auch reinfühlen, ist das was für mich?
Ja.
Na, kann ich hier irgendwie meinen Platz finden?
Ja.
Also nur weil es gibt Klischees über das Handwerk, und wie das ist so mit Klischees, manchmal bestätigen sie sich, manchmal bestätigen sie sich nicht, aber an einiger Stelle geht es auch viel um Alkohol, aber das heißt nicht, dass man viel Alkohol trinken muss, um auf Wanderschaft zu gehen, weil ich zum Beispiel trinke recht wenig, dafür dann viel, wenn ich welchen trinke, aber das ist mal dahingestellt, und man muss das nicht tun. Es gibt auch Leute, die sind 5 Jahre unterwegs und trinken keinen Tropfen unterwegs, so. Und das meine ich aber mit, finde ich da meinen Platz?
Ja.
Kann ich damit auch umgehen, wenn andere Leute zum Beispiel Dinge tun, die nicht mein Fall sind?
Hm.
Ja, kommen die anderen damit zurecht, wenn ich nichts trinke? Komme ich damit zurecht, wenn andere vielleicht mehr trinken?
Hm.
Und das ist, glaube ich, eine große Schule. Ich weiß nicht mehr, wie ich das neulich mal bei jemandem zusammengefasst habe, aber das Wunderschöne an dieser Wanderschaft ist, wir legen zum Beispiel, wenn wir losgehen, unseren Nachnamen ab. Ich kenne Menschen, die haben einen Adelstitel in ihrem Nachnamen, was nicht heißt, dass deren Familie auf einem Schloss lebt und sich davon ernährt, dass vor 200 Jahren mal jemand König war in ihrer Familie, aber sie haben halt einen Adelstitel, und das macht ja trotzdem noch einen Unterschied in unserer Gesellschaft irgendwie, wenn ich dann halt von und zu heiße. Aber in unserer also wir nennen das Gesellswelt, um das so ein bisschen rauszunehmen, ob es nun männlich oder weiblich ist, bei den Gesells ist es egal, hast du Migrationshintergrund, bist du in einem sozialen Brennpunkt aufgewachsen, kommst du aus Unternehmerfamilie, sind deine Eltern adelig, kommst du aus dem Mittelstand, hast du Abitur, hast du mittlere Reife oder gar keinen Schulabschluss, du hast einen Gesellenbrief und damit bist du ein Arbeiter oder eine Arbeiterin. Und du willst auf eine Bildungsreise gehen und dich weiterbilden in deinem Handwerk. Und das machst du, weil du was von der Welt sehen willst, aber weil du der Welt auch irgendwie was geben möchtest und weil du vielleicht sogar darin einen tieferen Sinn suchst. Und wenn es nur der Sinn ist, rauszufinden, was dein Sinn ist.
Mhm.
Und jetzt versuchen wir halt, so miteinander umzugehen, dass, also es gibt natürlich, wie das sollte, finde ich, auch so sein, es gibt rote Linien. Na, wenn jetzt jemand irgendwie faschistisches Gedankengut da versucht zu verstreuen, um menschenverachtende Parolen oder Ansichten hat, dann wird es unbedingt nötig, da zu intervenieren und miteinander mindestens das Gespräch zu suchen. Ich finde, das macht ja auch nur Sinn, weil wir haben eine Tradition, die für Verbindung und Weltoffenheit und Völkerverständigung, wenn man das so sagen kann, steht. Und da hat Faschismus nichts zu suchen. Aber worum es geht, ist, was ich sagen will, die Menschen können so unterschiedlich sein, die können aus einer Familie kommen, wo vielleicht die total liberal jetzt wirtschaftlich eingestellt ist oder die anderen sind vielleicht total die Sozialisten oder was auch immer. Und wir sind da unterwegs oder die einen sind super religiös und der andere ist halt der absolute Atheist, weil unser kleinster gemeinsamer Nenner sind unsere Berufe. Und es geht nicht um Sport, es geht nicht um Politik, es geht nicht um Ernährungsgewohnheiten, um Trinkgewohnheiten, um was auch immer. Und das finde ich unglaublich bereichernd, weil ich darüber auch ganz, ganz viele verschiedene Lebenskonzepte kennenlernen kann. Ne? Der eine kommt aus einem Zuhause, das sieht aus wie ein Museum und ist unglaublich hochwertig und top gepflegt. Und jemand anderes kommt aus einem Haushalt, wo man jetzt sagen würde, sieht es aus wie bei Hempels unterm Sofa, aber es ist egal, weil diese Menschen gehen nachher zusammen auf eine Reise und haben Spaß miteinander und bereichern sich und sehen die Welt und verbreiten im besten Fall irgendwie gute Laune unterwegs und helfen, wenn sie helfen können. Also ohne diese Tradition noch mehr zu lobpreisen, als es irgendwie Sinn macht, sowas habe ich sonst noch nie erlebt.
Okay, ja.
Und ich glaube, da habe ich schon einiges gesehen so. Bin jetzt auch nicht mehr 21 und gerade erst von zu Hause irgendwie mal ausgezogen, sondern in dem Fall ja sogar schon fast 3 Jahre jetzt unterwegs und mit 27,5 losgegangen und auch schon vorher ein bisschen unterwegs gewesen. Und ich hatte oft den Eindruck, dass es so hier und da ausschließende Mechanismen gibt. Und gerade das ist mein Eindruck, und ich glaube auch der von vielen anderen, die Gesells kennen und auch von anderen Gesells eben, dass das unser großes Übungsfeld ist, das Miteinander ganz stark zu fördern. Unterschiede gibt es genug und wir haben alle ein Unterbewusstsein, wir haben alle ein Nervensystem und wir sind alle hier und da angetriggert und gehen uns gegenseitig auf den Geist, aber trotzdem irgendwie immer wieder zu finden, hey, Freiheit, Gleichheit und jetzt sage ich einfach mal Fürsorglichkeit anstatt von Brüderlichkeit. Aber genau, die großen Werte der Französischen Revolution irgendwie.
Ja. Apropos, du hattest vorhin von Schwestern gesprochen. Das heißt, es gibt auch Frauen, die das machen.
Auf jeden Fall.
Wie ist so die Quote ganz grob?
Ich hatte es mal präsenter. Jetzt, wo ich hier sitze, ist es mir gerade so ein bisschen entfallen. Also man kann so auf die Gesamtmenge von Leuten, die unterwegs sind, sagen, dass 25-30% keine Männer sind. So, es gibt auch Menschen, die sich als nicht-binär verorten oder auch Transgender sind oder also eben einfach divers, um es einfach zu machen.
Ja.
Und also etwa 70-75% Männer und 25-30%
Ja, okay. Und da haben wir jetzt noch nicht drüber gesprochen, aber ihr seid ja auch zum Beispiel sehr, sehr viel mit Anhalter unterwegs.
Ja.
Entweder zu Fuß oder per Anhalter, oder?
Genau.
Ja. Also eine eurer Grundregeln ist ja auch, dass ihr kein Geld für Reisen oder für Transport ausgibt.
Richtig, genau. Es gibt da noch hier und da eine kleine Zusatzregeln. kein Geld für Unterkunft, kein Geld für Transport.
Ja. Wo übernachtet ihr denn dann?
Ja, gute Frage. Das ist jetzt wieder so eine klassische, wo fange ich an, wo höre ich auf, Frage.
Also zum Beispiel bei uns im Gästezimmer.
Genau, heute werden wir zum Beispiel hier übernachten, weil wir das so jetzt vorgesprochen haben, weil wir nicht wussten, wann wird das Interview stattfinden können, auch wegen der Kinder. Und
ja.
Wo haben wir gestern übernachtet? Wir sind gekommen, ich kann ja ungefähr mal einen Abriss geben der letzten Tage.
Gerne.
Muss ich selber überlegen. Ich habe zum Beispiel meinen Vater getroffen.
Mhm.
Außerhalb meiner Bannmeile natürlich. Und danach habe ich noch einen Freund besucht, den ich auch schon wieder ein Weilchen nicht gesehen habe. Und dann bin ich zu einer Veranstaltung gefahren von einem Bruder meiner Vereinigung. Und der hatte was organisiert, wo man übernachten konnte. Da habe ich dann im Saunahäuschen gepennt, weil ich nicht in einem großen Raum schlafen wollte, wo alle anderen sind. Ich brauchte ein bisschen Raum für mich.
Mhm.
Dann lagen dort ein paar Schaffelle rum und dann habe ich mich damit auf den Boden mit meinem Schlafsack gelegt. Danach habe ich einen anderen, das ist halt das Ding, ne? Ich bin auch schon fast 3 Jahre unterwegs. Am Anfang gehst du los und kennst halt nichts und niemanden. Mhm. Hast einen Mentor oder Mentorin, die zeigen dir das ein bisschen und ich kürze es mal ab. Die Leute fragen mich ja häufiger, wo schlaft ihr? Und dann sagen wir, da wo Platz ist. Da, wo es sich irgendwie anbietet. Als allererstes hast du immer einen Schlafplatz draußen, in Anführungszeichen, sicher.
Mhm.
Du suchst dir natürlich eine Ecke, wo es nicht pfeift, wo kein Wind geht, wo es möglichst regensicher ist, weil man das nicht voraussehen kann.
Mhm.
Meistens regnet es in den frühen Morgenstunden, wenn es abends nicht regnet. Und dann ist man gerade in der Tiefschlafphase, hat man keinen Bock drauf. So ein Dach ist gut. Frostfreier Boden ist gut. Weiche, möglichst weiche, warme Unterlage ist gut. So, da haben wir unsere Mittel und Wege aus unserem Gepäck, uns ein Bett zu bauen. Aber ist natürlich auch cool, man lernt Leute irgendwo in einer Stadt kennen und die sagen, hast du heute schon einen Schlafplatz? Wenn du Lust hast, kannst du bei uns auf der Gästecouch oder in der WG oder und wenn es nur die Garage ist und eine Sitzunterlage, mhm, da übernachten. Man fragt mal bei der Kirchgemeinde nach, bei der Feuerwehr oder bei der Jugendherberge. Und es geht ja auch nicht darum, jetzt einen unglaublich hochwertigen Schlafplatz irgendwie zu finden, sondern, naja, was ich eben gesagt habe, es wäre gut, wenn es warm ist, von unten vor allem. Es wäre gut, wenn es nicht kein doller Wind geht, dass man irgendwie nachher mit Herzschmerzen aufwacht und Regen,
mhm,
abhalten wäre gut. Scheune gepennt, Parkhaus haben wir gepennt, habe auch schon mal in einer Pension übernachtet,
mhm,
und dort abends gefragt, am nächsten Tag die was repariert bei denen.
Ja.
So, manchmal wirst du eingeladen, Leute sagen einfach, läufst durch die Stadt, hey, kommt mit zu uns, könnt bei uns schlafen, dann prüfst du mal dein Bauchgefühl, was habe ich für ein Gefühl zu diesen Leuten? Ja, okay, passt, cool, freut mich voll. Dann kommt man ins Gespräch. Es ist im Endeffekt analoges Couchsurfing.
Ja.
Das wird einigen Leuten wahrscheinlich was sagen oder Warm Showers.
Ja, schön. Ist ja dann auch ein gutes Training fürs Bauchgefühl.
Ja, und wenn man arbeitet, habe ich ja vorhin angeschnitten, wir reisen, um zu arbeiten, wir arbeiten, um zu reisen. Bin ja nicht jeden Tag unterwegs. Kann das jetzt auch schlecht im Prozentsatz sagen, so Pi mal Daumen müsste ich jetzt überlegen, aber ja, ich habe schon, also viele Handwerksbetriebe sind ja Familienbetriebe, dann schläfst du da halt vielleicht im Gästezimmer,
mhm,
oder schläfst im Wohnzimmer oder die kennen wieder jemanden noch im Ort oder man schläft irgendwo im Kollegenkreis oder ich habe schon mal eine WG kennengelernt, da habe ich in dieser WG geschlafen und meine Baustelle, wo ich war, war 2 Straßen weiter.
Mhm.
Hab schon in der Werkstatt auf der Hobelbank gepennt oder auch nur auf einer Matratze in der Werkstatt. Also es ist vieles, vieles möglich.
Ja.
Man geht auf diese Reise und weiß, dass man nicht jeden Tag ein Bett haben wird. Es wäre schön, aber das ist der Preis dafür. Und umso mehr freust du dich, wenn du ein eigenes Bett hast. Umso mehr freust du dich, wenn du eine Tür hast, die du dir hinter dir mal zumachen kannst.
Ja.
Mit frischer Bettwäsche und vorher eine Dusche. Himmlisch. Das ist das Geilste, wirklich. Duschen und dann ins frische Bett und morgens frische Unterwäsche anziehen. Das ist der Hammer.
Ja, waschen ist dann wahrscheinlich auch manchmal ein Thema, ne?
Kann mitunter ein Thema sein.
Ja.
Ja, das ist auch nicht schlimm.
Mhm.
Also ich bin losgegangen, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Unterhosen ich hatte. Mittlerweile habe ich noch 4. Mhm. Ich trage die auch manchmal einfach eine Woche, weil ich zu faul bin zu wechseln. das hätte, mein Vergangenheits-Ich dreht sich gerade im Grabe um und denkt mir, Alter, man muss eine Unterhose jeden Tag wechseln. Und du sagst dir, ja, aber ich habe ja nur 4. Und ich weiß vielleicht nicht, muss ich jetzt, bin ich 2 Wochen so unterwegs? Und es, also jeder, der irgendwie mal auf einem Wanderweg war, auf einem Fernwanderweg, weiß, hey, passt schon.
Ja.
Und wir können alle so viele Waschmaschinen mitnehmen, wie wir tragen können auf Wanderschaft oder andere Gegenstände, aber die Betonung liegt auf tragen können.
Ja.
Du nimmst möglichst wenig mit.
Ja.
Theoretisch reicht eine. Na? Die trägst du eine Woche und wäschst die am Wochenende.
Ja.
Das mache ich auch nicht. Ist schon auch cool alle 2 Tage, aber das sind jetzt schon wieder private Details hier. Dann sagt irgendwann mal jemand, hey, ich habe gehört, bla bla. Nee, alles gut.
Ja. Jetzt, wo du dein Gepäck schon ansprichst, das sah ja vorhin sehr überschaubar an, dieses Bündel, was ich gesehen habe.
Ja.
Was ist denn da alles drin oder nicht drin?
Mhm. Also als erstes mal vielleicht eine kurze Beschreibung vom Gepäck. Ja. Wir packen das Gepäck in Tücher. Mhm. Diese Tücher nennen wir Charlottenburger. Die sind meistens sehr farbenfroh verziert mit den unterschiedlichsten Symboliken dieser traditionellen Bildungsreise. Und wir packen das deshalb in Tücher, weil früher hat man teilweise auch Fellrucksäcke oder irgendwelche Lederrucksäcke gehabt und dann gab es eben, allen ist das bekannt, die Pest. Die Pest wurde übertragen durch Flöhe, die sich gerne in Fell aufhalten, zum Beispiel von Ratten, aber auch von Fellrucksäcken und dann von Menschen von Stadt zu Stadt getragen werden. Und dann gab es eben, weil das ja natürlich eine unglaublich schlimme Krankheit war, die es da ausgebreitet hat und die Menschen dahin gerafft hat, ich nenne es mal Dekret, könnte sein, das ist ein Dekret, also alle HistorikerInnen müssen jetzt mal weghören. Das hat wohl die Stadt Charlottenburg als erstes rausgegeben, dass man nur noch in Baumwolltüchern in die Stadt, oder von mir aus waren es damals Leintücher, weil Baumwolle auf dem amerikanischen Kontinent es damals nur gab, oder in Indien, wie auch immer. Jedenfalls nicht in Mitteleuropa, nur noch in Stofftüchern eingereist werden darf, weil man diese Dinger auskochen kann und damit die Flöhe töten konnte. So, und deshalb ist das auch heute noch in Stofftücher gewickelt. Es ist kein Rucksack, wir tragen das an Lederriemen über unsere Schulter und darin ist eine Arbeitsausstattung, also eine Arbeitshose, ein Arbeitshemd, eine Arbeitsweste. Wenn man will, kann man auch 2 Arbeitshemden dabei haben, aber nach 2 Tagen ist eh dreckig und stinkt, also kann es auch 5 Tage stinken, bis man sie da wäscht. Geht es ja nicht auf Baustelle, um da gut zu riechen. Und weiterhin hast du einen Schlafsack dabei, vielleicht noch irgendeine Art von Liegeunterlage oder ja, dann kommen natürlich Wechselwäsche, ne, Unterwäsche, anderes Hemd. Dinge des persönlichen Bedarfs, was man so braucht, Nagelschere,
ja,
blablub, so Sachen. Ja, ja. Und dann hört es eigentlich auch schon wieder auf. Also idealerweise sagt man ja, 10% des eigenen Körpergewichts soll das Wandergepäck sein, egal auf welcher Wanderung. Das ist natürlich auch in der Armee jetzt schwer umsetzbar, ne? Die haben meistens irgendwas 30, 40 Kilo, weiß nicht. Ja. Ich habe es noch nicht geschafft, auf 7 Kilo zu kommen.
Ja.
Aber ich bin auf jeden Fall irgendwo zwischen 8 und 9 und ich muss sagen, über 10 ist nervig für mich. Du gewöhnst dich zwar dran, aber es macht einfach keinen Spaß, weil das kein moderner Wanderrucksack ist.
Ja.
Das ist immer noch ein Lederriemen mit gewickelten Stofftüchern dran.
Ja.
Ja. Ja. Und dann tippeln wir so frech durch die Welt halt.
Ja. Tippelei nennt ihr das ja auch, ne?
Genau.
Ja.
Ja.
Und wo warst du schon alles?
Das ist eine spannende Frage. Ich kann da nicht großartig auftrumpfen mit fernen Auslandsreisen wie Japan, Kanada oder Australien. Das können andere auf jeden Fall besser, weil ich das nicht gemacht habe bisher. Ich war bisher hauptsächlich im deutschsprachigen Raum und damit meine ich tatsächlich sogar hauptsächlich Deutschland und ein paar Mal in der Schweiz gewesen. Und dann gab es noch eine Reise nach Rumänien und über Serbien und Kroatien. So in der Art. Ich habe große Lust, nach Frankreich zu gehen und das steht dieses Jahr ganz oben auf meinem Zettel.
Ja.
Und Im Sommer dürfte ich ja auch die Reise schon beenden. Sind die 3 Jahre tatsächlich schon vorbei. Mhm. Mein Versprechen ist dann mit erfüllt. Und ich hätte aber Lust noch auf eine Reise über Italien und Marokko. Mhm. So mehr oder weniger so einmal halb das Mittelmeer queren und dann auch wieder über Spanien und Frankreich zurück. Ich würde auch gerne nochmal nach Irland gehen. Da habe ich schon mal ein Praktikum gemacht vor Wanderschaft, 5 Wochen mit einem Zimmerer. Mhm. Das kann man vielleicht so nur sagen. Ich hatte ja vorher mal gesagt, du machst es vor allem für dein Handwerk, in deinem Handwerksberuf, aber man kann halt eben auch über den Tellerrand hinausschauen. Also neulich habe ich mit einem Bäcker zusammen Lehmputz gemacht. Das ist bald von uns beiden nicht der Lehrberuf. Ich habe mit einem Steinmetz zusammen eine Steintreppe gebaut und habe ihm geholfen bei den ganzen Arbeiten. Ne? Beton gemischt, Erde verdichtet, Drainage gelegt, Fugen gemacht. Und der Steinmetz hat die Steine zugerichtet und gesetzt. Und nachher habe ich das Geländer halt gebaut aus Holz. Ja, viele Dachsanierungen mitgemacht. Mhm. Das heißt viele, aber auf jeden Fall mehr als Vorwanderschaft. Vielleicht so 3, 4 irgendwie so. Ja, und dann natürlich auch viel im Tischlerhandwerk gearbeitet.
Ja.
Aber so zum Beispiel Lehmbau würde mich auch noch sehr interessieren. Und deshalb wäre Marokko ein interessantes Land. Überhaupt generell finde ich es spannend, aber es wäre auch handwerklich interessant.
Ja.
Ja. Da kennt man so Bilder, wie sie irgendwie ganze Häuser aus Lehm bauen.
Ja.
Sind auch eher, glaube ich, historische Häuser, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass da auch heute noch mit diesem Werkstoff gearbeitet wird. Wissen tue ich es gar nicht so sehr, aber ich finde es spannend und dann fährt man hin und guckt sich es an.
Ja. Gibt es diese Tradition denn auch in anderen Ländern, wie jetzt Marokko zum Beispiel? Oder werdet ihr da ganz fremd?
Also, doofes Wortspiel, aber fremd werden wir sowieso, weil wir sind ja in der Fremde.
Könnten die was mit eurem Aussehen in eurer Kluft anfangen?
Vermutlich nicht.
Mhm.
Nicht in dem Kontext der Wanderschaft.
Okay.
Da wird man wahrscheinlich eher als orthodoxer Jude gehandelt, weil man eben mit so einem traditionellen Dreiteiler rumläuft und einen Hut auf hat.
Ja.
Und dass die Länder ja häufig noch irgendwie stärker die Religion eine viel größere Rolle spielt als jetzt zum Beispiel in Deutschland.
Mhm.
Und man dann die Sachen eher in diesen Bildern, glaube ich, sieht. Also es gibt eine ähnliche Tradition in Frankreich.
Mhm.
Und eigentlich muss man das auch von Ländern knüpfen, denn die Tradition, wie wir ihr eben hier folgen, ist eine deutschsprachige Tradition, also hat nichts mit Ländergrenzen in dem Sinne zu tun, sondern hat ja, wie gesagt, vor 800 Jahren, da hatte vielleicht schon mal irgendwann jemand eine Idee von dem Nationalstaat, aber gab es damals natürlich lange noch nicht.
Ja, vor allem nicht mit den Grenzen, wie es heute ist.
Sicher, sicher, aber genau, es hat ja eher eine mitteleuropäische Historie aufgrund des Handwerks und der Handwerksstrukturen mit den Zünften, wie sie eben früher waren. Aber da könnte ich jetzt alleine auch schon wieder wahrscheinlich eine halbe Stunde drüber erzählen. Und es gibt eine ähnliche Tradition eben, wie gesagt, in Frankreich.
Mhm.
Es gibt was Ähnliches in den skandinavischen Ländern, wobei da lange, lange niemand unterwegs war. Und jetzt, wenn ich mich richtig erinnere, nach 40 Jahren mehr oder weniger Pause mal wieder jemand, der dem nachgegangen ist. Auch ein Steinmetz, glaube ich, meines Wissens nach. Ja, schöne Grüße auf jeden Fall an Jens. Und neulich haben wir einen jungen Mann aus Großbritannien kennengelernt, der das Bestreben hatte, die Tradition eben aus dem englischsprachigen Bereich wieder zum Leben zu erwecken. Das bleibt spannend, ob das was wird. Mhm. So. Vor allem, wenn du halt wieder der Erste bist in Traditionen, die, also da geht es vor allem um die Gebräuche, ne, die mündlich weitergegeben werden. So. Und jetzt versuch mal was wiederzubeleben, was vielleicht seit 50 Jahren oder vielleicht sogar seit 150 Jahren nicht mehr gibt.
Mhm.
Und eigentlich ist es weg, weil es ja nur mündlich weitergegeben wurde.
Mhm.
Das passiert ja auch mit verschiedenen Sprachen. Es sterben ja quasi auch ständig irgendwie Sprachen aus, weil es gar keine niedergeschriebene Grammatik oder ähnliches gibt.
Ja.
Ich könnte jetzt nicht sagen, wie die alle heißen, aber ich habe das mal gehört.
So. Ja.
das scheint so ein bisschen der Lauf des Lebens zu sein, wenn Dinge kommen, Dinge verschwinden. Das ist natürlich cool, sowas wie die Wanderschaft, die bereichert sehr.
Ja.
Und neulich hat es jemand auch spannend ausgedrückt, sozusagen, du bist halt, was ich alles vorhin gesagt habe, mit du, ist nicht mehr relevant, wer deine Familie war, in der du aufgewachsen bist. Du legst deinen Nachnamen ab, ne? Und selbst wenn dein Nachnamen vielleicht in der Region, in der du aufgewachsen bist, entweder für Freudestürme sorgt, wenn man den hört, oder für betretene Stille.
Ja.
Sobald du unterwegs bist, spielt das keine Rolle mehr. Und jetzt bist du so ein bisschen eine, nicht eine Zeitreisefigur, aber so eine reisende Figur zwischen den verschiedenen gesellschaftlichen Schichten, die es auch so gibt.
Ja, ja.
Also klar, wir leben nicht in Indien mit dem Kastensystem, aber es gibt ja dennoch...
Ja, klar, ja.
...verschiedene irgendwie auch äußere Merkmale und sowas.
Hm.
Und ich kann halt genauso mich in die Bahnhofskneipe setzen, wie ich in die Oper gehen kann mit dieser Kleidung.
Hm.
Oder ich gehe ins Kunstmuseum, genauso wie ich aufs Punkkonzert gehen kann.
Hm.
Und überall gibt es Menschen, die das interessant finden und wo man ins Gespräch kommen kann. Und von dem einen guckst du dir das eine ab und von dem anderen guckst du dir das andere ab. Und ich bin schon im AMG Mercedes mit 250 km/h auf der linken Spur mitgefahren und getrampt.
Ja.
Genauso wie eben ein Busfahrer anhält und fragt, ob er uns mitnehmen kann, weil er gerade über Land fährt.
Ja.
Also, ne? Und schon das ist ja ein Klassenunterschied.
Mhm.
Manche Leute sagen, ich würde niemals Nahverkehr fahren, weil was will ich da? Diese Menschen gibt es halt.
Ja.
Oder diese Einstellung. Es ist ja, hängt ja nicht an einem Menschen, sondern diese Einstellung. Und wir kriegen irgendwie diese riesige Bandbreite an Einstellungen mit.
Ja.
Und das ist total spannend.
Total spannend, ja. Und gleichzeitig vielleicht auch manchmal ein bisschen viel, oder? Dass man mal Rückzug braucht, mal einfach eine Woche im Wald alleine.
Also ich weiß nicht, wie persönlich ich hier werden will, aber in den letzten 2 Wochen oder so, da hatte ich, würde ich sagen, so 2, 3 Nervenzusammenbrüche.
Okay.
Weil es mir zu viel geworden ist und weil mir ein paar Sachen über mich zum Beispiel vielleicht klar geworden sind.
Ja.
Das hätte jemand anders vielleicht anders weggesteckt. Ich hatte so 2, 3 Tage, wo ich gedacht habe, so, ich gehe jetzt in irgendeine Kneipe und lasse mich einfach völlig zulaufen.
Ja.
Was nicht unbedingt mein Stil ist.
Mhm.
Ich bin eher so Fraktion, ich gehe meditieren oder ich gehe in den Wald und beruhige mich da oder gehe boxen und lasse daran meine Aggressionen aus, als die mich jetzt in Alkohol zu ertrinken. Und aber da war ich irgendwie einfach so drüber, dass ich gedacht habe, so, also heute schütte ich mich einfach nur noch zu.
Ja.
Aber nicht weil aus Spaß, sondern weil ich einfach nicht mehr kann.
Ja.
Und das ist das Thema natürlich, eigene Ressourcen, Rückzug, das kann auch anstrengend werden. Ich bemerke, dass auch wenn ich Jungreisende treffe und dann gucke, wie war das bei mir am Anfang, da ist unglaublich viel Enthusiasmus, Euphorie, Interesse und hey, heute wieder was Neues und heute wieder was Neues und alles ist spannend. Das lässt manchmal dann irgendwann nach. Da muss man, finde ich, auch lernen, irgendwie ein gutes Mittelmaß zu finden zwischen Reisen und Arbeiten eben. Weil das Arbeiten bringt tatsächlich total runter.
Mhm.
Ja, und manchmal sagst du dann auch, ja, mich interessiert zwar hier vielleicht diese Arbeit nicht und finanziell geht es gerade auch noch, dass ich noch gar nicht das jetzt hier annehmen müsste, aber ich brauche jetzt einfach ein eigenes Zimmer und das ist der Modus, den ich jetzt hier fahre.
Mhm.
Und man sagt so ganz grob über den Daumen gepeilt, dass du in diesen 3 Jahren eigentlich Lebenserfahrung für 10 sammelst.
Das glaube ich.
Das glaube ich ehrlich gesagt auch.
Ja.
Weil manche Jahre, eben wie gesagt, ich bin jetzt schon bei 2 Jahren, 9 Monate.
Ja.
Es fühlt sich viel länger an, allein schon an der Masse von Menschen, die ich kennenlerne.
Ja.
Ich gehe raus und die Kleidung ist sehr auffällig. Und dadurch wird man ja schon oft angesprochen.
Ja.
Und das ist super, weil das hilft uns, in der Stadt sich zu orientieren. Das hilft, Arbeit zu finden, das hilft, Schlafplätze zu finden, das hilft allein auch, um freundliche Begegnungen oder einen Tipp zu kriegen. Hey, guck mal, da drüben ist heute ein cooles Konzert. Aber das bringt eben auch mit sich, dass man unglaublich viel im Gespräch ist.
Ja.
Und manchmal habe ich das nach einem Tram-Tag, wenn ich so 10 oder 12 Autos saß, dass ich am Ende des Tages auch irgendwie, es ist wie das Kurzzeitgedächtnis ausgeschalten. Du weißt nicht mehr, was du vor 10 Minuten gesagt hast. Es ist total witzig, das so von sich selber auch zu bemerken.
Ja,
so.
Ja.
Ja. Ich weiß nicht, ob ich persönlich in den Aussagen manchmal so rauskomme oder jetzt das ganze Gespräch so klingt, als wäre das eine unglaublich schlimme Sache. Ja. Das ist die beste Entscheidung, die ich je getroffen habe. Würde ich sagen, ja. Es gab noch andere gute Entscheidungen, aber wenn es nicht die beste war, dann ist es eine der 5 besten meines Lebens.
Ja.
So, definitiv. Auch bei allem, was mal anstrengend war oder wo du irgendwie durchgesifft bist, weil es halt geregnet hat und du nicht wirklich einen Unterstand gefunden hast. So alles, es macht es alles wieder wett.
Ja, so. Ja, das glaube ich.
Auch der Spaß mit den anderen allein schon und was man für coole Gemeinschaft entwickelt und miteinander, untereinander.
Ja.
Am Anfang ist das ein bisschen schwer, aber man kommt da rein, man gewöhnt sich auch an die Menge des Inputs. Es ist auch nicht schlimm, irgendwo im Park zu sitzen und zu heulen und sich wie der einsamste Mensch auf der ganzen Welt zu fühlen, weil das große Geschenk daran ist ja, ich fühle. Ne?
Ja.
Ich sitze da und ich merke, dass ich lebendig bin, auch wenn ich mich am Arsch fühle.
Ja.
Es geht einfach nur darum, da durchzugehen. Und mein persönliches Dafürhalten ist, dass dir wirklich richtig große Bereicherung eigentlich erst danach kommt. Diese ganze Resilienz, die man aufbaut mit den verschiedensten Situationen, die Menschenkenntnis, die man lernt, das ganze Wissen, das kann ich ja irgendwann mal wieder auf die Straße bringen. Also jetzt bin ich eigentlich mehr auf der Straße, als wenn ich mal irgendwann sesshaft bin, aber ein anderes Wort wäre, dieses ganze Wissen, das kann ich irgendwann auch wieder auskotzen und in einer Firma anwenden oder in der Bildung anwenden oder allein schon für mich zu Hause anwenden und für meine Familie, Freunde, Verwandten, wie auch immer.
Ja.
Und dann ist das einfach nur eine tolle Zeit, in der man ganz viel lernt und dieses Wissen irgendwann komprimiert wieder on point raushaut und ganz, ja, da wo man sesshaft wird, qualitätsmäßig gute Produkte anbieten kann für die Menschen, die da von einem zum Beispiel was haben wollen, wenn man vielleicht selbstständig ist oder so.
Ja.
Und dann eben nicht nur das machen kann, was man mal in der Ausbildung gelernt hat und wo man vielleicht mal noch in der einen Kurs belegt hat.
Ja.
Sondern man vielleicht einfach unterwegs noch gelernt hat, wie man irgendwie das beste Linsengericht der Welt kocht. Und das für seine Nachbarn nachher macht, die halt aus vielleicht Süddeutschland kommen, aber man lebt im Norden und die werden sich freuen ohne Ende.
Ja.
Das kannst du im Kochkurs nicht lernen, was dir dann jemand da in Baden-Württemberg beigebracht hat.
Ja.
Also ist jetzt gerade nicht mein Fall, ich bin nicht so der Riesenkoch, aber es ist einfach nur ein Beispiel.
Ja, ja.
Oder das Verständnis dafür.
Ja.
Weil ich habe irgendwann mal zum Beispiel gefastet. Wollte ich machen, ausprobieren. Und vor allem darum geht es eigentlich immer, das sagen wir immer, ist ja eine Bildungsreise. Wenn es irgendwas gibt, was man noch nie gemacht hat, wo man nicht weiß, wie einem das gefallen wird, einfach mal machen.
Ja.
So, auch wenn man irgendwo zu Gast ist und es gibt Essen, das sieht ein bisschen komisch aus, einfach mal kosten. Im schlimmsten Fall schmeckt's, dann will man mehr davon. So, genau, ich habe gefastet und während ich gefastet habe und da allein in diesem Bauwagen war, weg von meiner Familie, kein Telefon und nix und so, dann habe ich irgendwie angefangen, nachts und auch teilweise tagsüber von diesen Familienfesten und Essen, was so die Tante meiner Mutter und die Mutter meines Vaters, was die so immer gezaubert haben. Und das war zwar erst ein paar Jahre später, nachdem ich das auch immer ja als Kind und Jugendlicher erfahren durfte, aber auf einmal habe ich so eine Wertschätzung für dieses Essen entwickelt.
Ja.
Ne, für den Kuchen, der beste Kuchen der Welt, den gibt's bei Oma. Das ist einfach so.
Tatsächlich.
Und dieses Wissen kommt mir aber erst auf Wanderschaft.
Ja.
Ich weiß nicht, was es ist. Aber
ja, das so, Gefühl, wenn du jetzt was man damit verbindet.
In irgendeinen krassen Bioladen gehst und da hast du dann so einen Vollkorn-Apfelkuchen und der ist vielleicht auch ohne Butter, sondern mit irgendwas anderem und ohne Zucker und so. Der ist vielleicht für deinen Körper an sich viel hochwertiger so.
Ja.
Und dann kann meine Oma den Kuchen mit 450 Auszugsmehl backen und nichts mit hochwertigem Vollkornmehl. Ja. Er schmeckt trotzdem, es ist der bessere Kuchen.
Ja.
Letztendlich. So für emotional.
Emotional eben, weil eben krass. Die Emotion damit dabei ist.
Ja, das hätte ich nicht gedacht. Also ich bin losgegangen auch mit so einem Gefühl von, ja, vielleicht auch ein bisschen im übersteuerten Ego.
Mhm.
ich brauche ja eh niemand anderes und das kriege ich schon alles alleine hin. Und ja, ich habe gemerkt, ich bin ganz schön ein Beziehungsmensch eigentlich und ich persönlich finde es schade, dass ich auch so oft an meinen eigenen, sage ich mal, dysfunktionalen, gibt es vielleicht ein einfacheres Wort, Verhaltensmustern auch scheitere, dass ich mir vielleicht eine gute Verbindung mit jemandem wünsche, aber aufgrund von, wie das halt so ist als Mensch, man hat Prägungen, man hat Glaubensmuster, man hat Gewohnheiten und nicht jede Begegnung verläuft so, wie man sich das wünschen würde. Hm. Und abends denkt man sich dann, Mann, scheiße, warum habe ich denn so gehandelt, warum bin ich denn schon wieder ausgeflippt? Und darüber aber auch einfach zu merken, wie wichtig mir eigentlich die Gemeinschaft ist und darüber auch zu lernen, wie wichtig es ist, sich zu entschuldigen, um Verzeihung zu bitten, den anderen zu verzeihen und auch über so Sachen eben hinwegzusehen, wie, also allein einer meiner allerliebsten Reisekameraden und das auch in meiner Vereinigung, also auch mein Brüder sozusagen, seine Familie ist schon, die Herkunftsfamilie, recht religiös und ich würde mich nicht als religiös in dem Sinne bezeichnen. Ich habe dafür Verständnis, aber ich teile jetzt die Ansichten nicht oder so. Aber ich fühle mich mit diesen Menschen unglaublich wohl und ich kann da auch voll drüber, also hinwegsehen klingt so komisch, aber einfach sagen, hey, ihr seid so und ich bin so und wir funktionieren zusammen. Und es hebt mich eben nicht an. Und dass ich dann denke, ja, wie kann man denn das so sehen? Nee, ich bin glücklich für die, dass sie das so sehen und sich damit wohlfühlen und ich bin glücklich für mich, dass ich es nicht so sehe und mich auch wohlfühle. Hm. Ja, und das ist jetzt ja nur ein Standpunkt.
Ja, ja.
Dann gibt es noch diese vielen anderen. Wie ist der Haushalt strukturiert? Wie ist das Lebenskonzept? Einfach zu sehen, hey, für dich funktioniert es, ist nicht mein Weg, aber ich nehme mir eine Scheibe von ab und integriere das bei mir und dann freue ich mich drüber für die Inspiration.
Ja.
Und ja, da hat man viel gesehen und viel erlebt und
ja, das glaube ich. Eine Sache interessiert mich noch. Du hast vorhin gesagt, dass egal aus welchem sozialen Hintergrund man kommt, man begegnet sich auf gleicher Ebene.
Ja.
Macht es denn einen Unterschied, ob man mit einem Konto losgeht, wo 10 Euro drauf sind oder wo 10.000 Euro drauf sind? Oder gibt es da irgendwelche Regeln, die
Schöne
das auch
Frage.
Noch irgendwie regeln?
Ja, nee, das ist eine super Frage. Das habe ich noch gar nicht, da bin ich noch gar nicht drauf eingegangen. Wir beginnen diese Wanderschaft mit 5 Euro und wir beenden diese Wanderschaft mit 5 Euro.
Ah, okay.
Und sollte jemand irgendwie zu Hause ein Aktienportfolio mit 10.000 Euro haben, dann kann die Person das haben, spielt aber auf dieser Wanderschaft keine Rolle. Das Einzige, was eine Rolle ist, was er am Anfang gesagt hat, man geht schuldenfrei los.
Mhm.
Das bezieht sich auf finanzielle Schulden, das bezieht sich auf Ehrenschulden. Wenn ich irgendjemandem gesagt habe, ich streiche dir noch deinen Gartenzaun oder ich pflege dich im Alter und dann müsste ich den Gartenzaun streichen oder meine Oma halt im Alter pflegen beziehungsweise einen Ersatz organisieren, jemand anderen oder dieses Versprechen mit ihr annullieren irgendwie, aber nicht mich einfach aus dem Staub machen. Und ja, es geht nicht darum, auf Wanderschaft 20 Monate in der Schweiz zu verbringen und mit 80.000 Franken nach Hause zu kommen, sondern es geht darum, was über sich, über sein Handwerk und über die Welt zu lernen. Und das Geld ist ein Mittel zum Zweck dabei. Ja. Und das ist halt das geflügelte Wort, was halt auch nachher die Tatsache ist, wir beginnen und wir enden mit 5 Euro. Das Geld, was wir unterwegs verdienen oder wo uns vielleicht jemand unterstützt und sagt, hey, hier, ich finde das cool, was du machst und jemandem 5 Euro schenkt oder wie auch immer, das bleibt halt auf der Straße. Das wird ausgegeben für, wenn der Schuh kaputt ist, brauche ich einen neuen Schuh. Wenn mein Schlafsack durch ist, muss ich den entweder waschen und neu befüllen lassen oder ich brauche einen neuen. Mhm. Die Kleidung geht kaputt, Krankenkasse kostet Geld. Mhm. Du musst Essen kaufen. Mhm. Jeder Mensch geht hier irgendwie einmal, zweimal die Woche, macht einen Einkauf und hat dann was im Kühlschrank. Wir haben keinen Kühlschrank. Und allein wenn ich kann in den Supermarkt gehen und mir da Aufschnitt kaufen und ein Brot und vielleicht ein bisschen Gemüse so.
Mhm.
Aber oft genug geht man dann halt doch irgendwie zum Döner oder weil es einfach leichter ist. Sonst muss ich ja das halbe Brot noch mit mir rumtragen.
Ja.
Und weiß ich nicht, vielleicht wird es nachher nass, dann schimmelt es und allein solche Sachen. Genau, einfach weil ich sagen will, außer Hausessen kostet mehr, als einen eigenen Kühlschrank zu haben.
Ja.
das Geld wird alle. So. Und das kann man ja auch einfach, ein anderer Punkt ist, die einen verdienen besser, die anderen verdienen schlechter. Und dann ist halt auch so, yo, wir haben zum Beispiel zwei Geigenbauerinnen oder was gibt es noch für Berufe? Die Töpfer verdienen auch oft nicht so gut oder Leute im Schuhmacherhandwerk. Und dann kannst du halt auch sagen, yo, hier, ich habe gerade ein bisschen was über, das brauche ich nicht unbedingt. Brauchst du was, ich würde es dir weitergeben. So ist ein Solidarprinzip, weil der Witz ja eben ist, man kann das für 3 Jahre üben, dass es schon irgendwie weitergeht. Ich weiß, später habe ich auch wieder Heizkosten und eine Miete Auto und was weiß ich alles. Trotzdem, vielleicht entwickelt sich eine gewisse Grundruhe, die sagt, es wird schon irgendwie passen. Und das viel, viel Wichtigere ist, wie geht's mir in der Zeit und wie geht's den Menschen um mich rum? Es ist auch gut, eine Zahnzusatzversicherung zu haben, irgendwie sowas. Ne? Man braucht auch Geld, aber ist das Ziel des Lebens jetzt, dass ich nachher in die Grube fahre und 5 Millionen verdient habe oder von mir aus auch in Anführungsstrichen nur 75.000 irgendwie auf dem Konto habe? Und ich glaube, das, also ich habe auch noch nie so viel Geld gesehen, aber wahrscheinlich gibt es Leute, für die sind 75.000 lächerlich und für andere ist es unerreichbar. Ne? Ich habe es, wie gesagt, ja halt auch noch nie gesehen, so viel Geld.
Ja.
Aber ich glaube nicht, dass das Ziel ist. Das Ziel ist eher, wie habe ich diese 80 Jahre, die ich hier habe, verleben können? Habe ich sie genutzt? Wie viel habe ich kaputt gemacht dabei? Und wie viel habe ich weitergegeben und aufgebaut? Wie respektvoll bin ich miteinander umgegangen? Wie habe ich mich um meine eigenen Themen und Wunden gekümmert und andere dabei unterstützt, das Beste aus sich rauszuholen?
Ja.
Ich glaube, das ist so die Relevanz der Sache.
Mhm.
Und für mich ist das auch irgendwie das Ziel dieser Wanderschaft, dass in jedem, ja, das ist mein Standpunkt.
Ja.
Jemand anders würde es anders sehen. Es sind über 500 Leute vermutlich zurzeit auf Walz.
Ja.
Der eine hört sich das an und wird darüber lachen und denken, ja, nee, ich will schon irgendwann mal meinen Porsche haben.
Ja.
Und jemand anderes denkt, hey, cool, Richard, genauso sehe ich es auch. Kann ich nicht beantworten, ne? Es ist so unterschiedlich wie alle anderen, aber...
Ja, aber es geht ja um deine Perspektive.
Ja.
Und, ja. Das finde ich sehr schön, wie du das jetzt dargelegt hast. Und gleichzeitig auch ein sehr schönes Schlusswort. Also ich merke, wir könnten mir noch eine Stunde mit dir unterhalten.
Ja.
Aber wir haben jetzt auch schon eine Stunde durch. Deshalb würde ich mal sagen, wir beenden das Interview mal hier.
Fix. Eine Sache würde ich noch hinterher schmeißen. Falls mal jemand, manche Leute sagen gerne irgendwelche Grüße, sowas wie dem Fischer auf eine bestimmte Art zu grüßen oder jemanden anderes. Sowas haben wir natürlich auch in dieser Tradition und manche Leute fragen das, ja, wie sagt man denn jetzt hier gute Wanderschaft und so? Und falls ihr mal jemanden auf der Straße seht oder so, dann sagt ihr einfach fixe Tippelei. es gibt eine Sprache, die nennt sich Rottwelsch und die setzt sich zusammen aus verschiedenen Dialekten. Plattdeutsch, Schweizerdeutsch, Österreichisch, irgendwie Hochdeutsch, Jiddisch. Da ist alles irgendwie so ein bisschen vertreten, was in den letzten Jahrhunderten mal relevante Sprachgrößen waren in Mitteleuropa. Und fix sagen die Leute zum Beispiel in Österreich, wenn etwas gut ist. Das bedeutet nicht, dass es schnell ist, sondern es ist cool, es ist schön, es ist super. Tippelei ist das Wort für Wanderschaft. Und dann sagt ihr einfach fixe Tippelei und diejenigen freuen sich.
Sehr schön.
Und ihr euch vielleicht auch.
Ja, dann wünsche ich auf jeden Fall dir noch eine fixe Tippelei.
Fix bedankt.
Wenn es dann morgen weitergeht.
Merci.
Danke. Bedankt ist dann wieder holländisch, interessant.
Ah, ja, fix bedankt.
Kenne ich aus dem Holländischen.
Okay, ja.
Cool.
Das war mal wieder ein etwas längeres, aber wie ich finde, ein umso spannenderes Interview. Falls du dir die Kluft der Wandergesells mal anschauen möchtest, ich verlinke dir in den Shownotes ein Video über die Reise einer Wandergesellin, da kannst du es sehen und kriegst vielleicht auch nochmal die Perspektive einer Frau auf diese Wanderschaft. Falls du mal unterwegs oder bei dir in der Nähe einen Wandergesellen oder eine Wandergesellin siehst, magst du vielleicht mal kurz überlegen, ob du dieser Person einen Schlafplatz anbieten kannst oder magst oder sie mitnehmen könntest. Wie Richard in dieser Folge erzählt hat, freut er oder sie sich bestimmt über dieses Angebot. Auch du achte dabei natürlich auf dein Bauchgefühl, dass du dich auch wohl damit fühlst. Ich selbst habe Richard und seinen Kollegen als sehr angenehme Gäste erlebt, aber ich kann meine Hand natürlich nicht für alle Wandergesells ins Feuer legen. Wenn ich dich mit diesem Interview inspirieren konnte, freut mich das tierisch, denn dafür mache ich diese Arbeit. Hör dir auch gerne noch andere Podcast-Folgen an, um die Unterschiede zwischen möglichen Berufen klarer zu verstehen und dich von verschiedenen Menschen inspirieren zu lassen. In den Shownotes verlinke ich dir ähnliche Folgen. Wenn dir das Interview gefallen hat, habe ich eine kleine Bitte an dich. Bitte geh in deiner Podcast-App auf die Übersichtsseite dieses Podcasts und gib ihm eine Bewertung, am besten mit 5 Sternen. Das kannst du jetzt machen, während du den Rest der Folge hörst. Damit hilfst du mit, dass noch mehr Menschen von dem Podcast profitieren können. Vielen lieben Dank. Vielleicht bist du ja auf der Suche nach einem Beruf, in dem du so richtig glücklich bist, wie meine Gäste in diesem Podcast. Wenn du dir Unterstützung wünschst bei der Frage, welcher das für dich sein könnte und wo du so richtig aufgehst, helfe ich dir gerne, Klarheit zu finden. Du hast dabei die Wahl. Du kannst dir selbst in einem strukturierten Online-Kurs selbst erarbeiten, welcher Beruf dich maximal erfüllt. Oder du wirst von mir im Coaching an die Hand genommen und wir gehen den Weg gemeinsam. Wie ich bei beiden Varianten vorgehe, kannst du dir in Folge 100 anhören. Mehr Informationen zu meinen Angeboten findest du auf der Webseite, sie ist in den Shownotes verlinkt. Wenn du mehr zu mir als Person erfahren möchtest, empfehle ich dir, die Folgen 10 und 20 anzuhören. Dort erzähle ich von meinem eigenen Weg, der mich zu meinem Traumjob, nämlich dem Berufscoaching, geführt hat. Es ist so schön, einen Beruf zu haben, wo du wirklich gerne hingehst, in dem du mit Leichtigkeit erfolgreich bist, wo du deine Stärken und Talente einsetzen kannst, der dich einfach auf allen Ebenen erfüllt und glücklich macht. Ich wünsche dir von Herzen, dass du dieses Gefühl erlebst, und zwar möglichst jeden Arbeitstag. Deine Anni von Jobnavigation.